Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das Thema wird schon genannt: Groß glauben, großes Erwarten. Das hört sich ja so ein bisschen an wie so dieser geistliche Superman. Ja, du musst nur groß genug glauben, großer Gott, und dann wird das Ganze von Wundern gepflastert werden und du wirst eins nach dem anderen erleben und dann hast du dicke Bücher, in denen du die Wunder reinschreiben kannst, die ständig passieren, und du wirst immer von deinem großen Glauben und dem großen Gott fasziniert sein. Ich sage ganz ehrlich, schön wäre es, wenn so wäre. Die Realität ist ja manchmal anders. Und da sagt man, ja, man möchte diese Wunder erleben. Man weiß, man hat einen großen Gott, der alle Macht hat. Und dann sieht man leider manchmal doch sehr wenig davon. Und ja, man wünscht sich, dass diese Wunder passieren. Und auf der anderen Seite fragt man sich, warum Jesus nicht eingreift. Und ich glaube, man kann jetzt vollmundig sagen, ja, musst du halt nur groß genug glauben, ja, so Superman sein. Dann funktioniert's schon. Und damit ist das Wunder, das Eingreifen Gottes immer Ergebnis von dem, was ich liefern kann. Und es wäre ziemlich gnadenlos, weil da nur die stark Glaubenden Gott erleben würden. Und die merken, ich habe nicht mehr die Kraft zum Glauben, die würden es nicht erleben. Wenn wir in die Bibel schauen, dann begegnet mir dort bei Jesus ein großes Spannungsfeld. Jesus hat Wunder getan, ganz viele, in denen er gezeigt hat, dass in ihm Gott selber in diese Welt gekommen ist. Und zugleich hat Jesus konsequent abgelehnt, Wunder zu liefern, wenn die Menschen ihn danach gefragt haben. Ja, und das können wir durchgehen. Es beginnt bei der Hochzeit in Kana, als seine Mutter kommt und sagt, Junge, Wein ist alle, mach mal was. Jesus sehr brüsk sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Als die Pharisäer, Schriftgelehrten kamen, sagten, ja, was tust du für ein Zeichen, damit wir an dich glauben? Sagt, ihr bekommt kein Zeichen. Als die Menschenmenge kam nach diesem Speisungswunder der 5000 und dann danach sagten, ja, jetzt tu nochmals ein Wunder, dann wollen wir ja an dich glauben. Da sagt Jesus, ihr bekommt kein Wunder. Ihr habt nur die Herausforderung, an mich zu glauben. Und Thomas nach der Auferstehung bekommt von Jesus gesagt, Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ja, und wir können jetzt noch viele Beispiele nennen. Und dieses Spannungsfeld, groß zu glauben, Großes zu erwarten, jetzt mit diesem Wissen, es gibt kein Wunder auf Bestellung. Und dann einfach zu sagen, ja, Jesus, er tut Wunder und er verweigert Wunder, auch aus seinem Nachfolgerkreis. Und es gibt kein Wunder auf Bestellung, das Jesus liefert. Und jetzt würde ich mit euch gern diesen Text anschauen, der vorhin schon angekündigt wurde, und genau in dieses Spannungsfeld hineinsteigen. Was heißt denn groß zu glauben, Großes zu erwarten in dem Wissen? Das kann komplett anders sein, als ich mir das jemals wünsche. Apostelgeschichte 12, da berichtet Lukas eine Begebenheit, die damals sehr einschneidend war für die Christen in Jerusalem, für Menschen, die angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Und da heißt es, zu dieser Zeit ging König Herodes mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Herodes merkte, dass das bei den Juden Beifall fand. Da ließ er auch Petrus verhaften, und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote. Nach seiner Verhaftung ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Nach dem Passafest wollte er Petrus vor dem Volk öffentlich verurteilen. So saß Petrus streng bewacht im Gefängnis, aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. In der Nacht Bevor Herodes ihn öffentlich verurteilen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Soldaten. Er war mit zwei Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zellentür Wache. Da trat ein Engel des Herrn herein und Licht erhellte den Raum. Der Engel weckte Petrus mit einem Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Dabei fielen Petrus die Ketten von den Händen ab. Der Engel sagte zu ihm, binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus gehorchte. Dann sagte der Engel, wirf deinen Mantel über und folge mir. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er gerade mit dem Engel erlebte. Es kam ihm vor wie ein Traum. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei und auch am zweiten. Dann kamen sie zu der eisernen Tür, die in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich selbst von innen. Sie traten hinaus, gingen bis zur nächsten Straße. Dann war der Engel plötzlich verschwunden. So kam Petrus zu sich und sagte, es ist tatsächlich wahr. Der Herr hat seinen Engel gesandt, der mich aus der Gewalt des Herodes befreite. Und er hat mich vor einer Verurteilung bewahrt, die sich das jüdische Volk erhofft hatte. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus von Maria. Sie war die Mutter von Johannes, der auch Markus genannt wurde. Viele aus der Gemeinde waren dort versammelt und beteten. Petrus klopfte ans Tor. Eine Dienerin kam, um zu öffnen. Ihr Name war Rode. Sie erkannte Petrus an der Stimme. Vor lauter Freude vergaß sie, das Tor zu öffnen. Sie lief zurück ins Haus und meldete, Petrus steht draußen vor dem Tor. Die dort Versammelten sagten zu ihr, du bist wohl verrückt. Doch sie blieb dabei. Da meinten sie, dann ist es wohl sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an, endlich öffneten sie ihm die Tür. Als sie ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat mit einer Handbewegung um Ruhe. Dann erzählte er ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sagte, berichte das auch Jakobus, dem Bruder von Jesus, und den anderen Brüdern und Schwestern. Dann verabschiedete er sich und verließ die Stadt. Passt ja irgendwie ganz gut, ne? Großglauben, großes Erwarten. Also das, was Jesus da geliefert hat bei Petrus, das war ja das volle Programm. Ja, schwer bewacht im Gefängnis, angekettet. Ein Engel taucht aus dem Nichts auf. Er braucht ja nicht mehr irgendwie einen Zugang. Er kommt da rein, wo keiner rauskommt. Dann fallen die Fesseln von selber ab. Das Tor öffnet sich. Ja, Petrus da raus. Also, wisst ihr, das sagen wir Jesus. Ist schon beeindruckend, was du da lieferst. Davon könnte ich auch ganz gut was gebrauchen. Und jetzt fängt man an und würde sagen, naja, also Großglauben erwarte nicht weniger als das, was Petrus erlebt hat. Und dann wirst du schon Großes erleben. Und wie ich vorhin gesagt habe, manchmal ja, aber leider die Ausnahme. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Petrus war der Einzige, der das erlebt hat und es hat er nur einmal erlebt. Und ich würde mit euch heute nicht diesen Fokus erwähnen, dass ich sage, na, jetzt lernen wir mal von Petrus, was da zu lernen ist. Sondern ich gehe mit euch den Fokus auf die ersten Verse, auf Jakobus. Der erste Märtyrer aus dem Kreis der Apostel. Der zweite, der namentlich in der Apostelgeschichte berichtet wird, mit Namen, nach Stephanus. Und von ihm heißt es, zu dieser Zeit ging König Herodes mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, der Bruder des Johannes, ließ er enthaupten. Und Herodes merkte, dass es bei den Juden Beifall fand. Da ließ er auch Petrus verhaften. Eigentlich liest man ganz schnell drüber hinweg. Der Fokus liegt auf Petrus. Da hat es richtig gezündet. Wenn man jetzt auf Jakobus schaut, dann ist für uns die Frage, was ist denn da Großglauben und großes Erleben? Ist in dieser Schilderung etwas von großem Erleben dabei? Ist da etwas von diesem Großglauben, was uns herausfordert? Eigentlich muss man doch sagen, Niederlage. Vielleicht der Gemeinde eine Erklärung geben, schlecht gebetet. Bei Petrus habt ihr richtig gebetet, da funktioniert's. Trifft alles nicht zu. In diesem Geschehen stecken einige Wunder, Wunder, die verborgen sind. Wunder, die uns nicht gefallen, weil wir was anders erwarten. Aber es sind unheimliche Wunder dabei. Und ich würde mit euch 4 dieser Wunder kurz anschauen. Das erste Wunder, die Erklärung ist da am längsten. Böses muss nicht nur schlecht sein. Herodes, der Jakobus hinrichten lässt, der andere Christen foltern lässt, nur weil sie zu Jesus gehören, ist eigentlich Ausdruck des Bösen. Und es, was er tut, ist böse, schlecht. Und da kann keiner sagen, es ist doch gut, was da passiert. Und sofort sind wir in unserer Bewertung, dass wir sagen, das, was uns da begegnet, das ist schlecht. Und dann kann das zur Anfrage an Gott werden. Wenn Gott es gut mit uns meint und wenn Gott der gute Gott ist, warum lässt er dann das zu? Warum holt er Petrus aus dem Gefängnis und Jakobus nicht? Warum lässt er zu, dass Christen gefoltert und misshandelt werden? Warum duldet er das Unrecht von diesem gottlosen Herrscher Herodes? Warum ist dieses Eingreifen nur so ab und zu mal begrenzt wie bei Petrus? Und sofort sind wir in unserer Wertung, dass wir sagen, das Böse, was uns begegnet, ist ein Widerspruch zu dem guten Gott und dass er es gut macht. Ich habe ein spannendes Buch gelesen von Timothy Keller. Und er hat in diesem Buch geschrieben unter dem Titel Warum Gott, wo er sich mit den Anfragen an den Glauben auseinandersetzt, sehr tiefgehend auseinandersetzt. Und dann schreibt er einen provozierenden Satz. Die Tatsache, dass ich keinen guten Grund sehen kann, warum Gott etwas zulässt, bedeutet natürlich noch lange nicht, dass es einen solchen Grund nicht gibt. Den Satz habe ich am Strand gelesen und da habe ich gedacht, der passt gar nicht zum Strand. Der fordert heraus. Der ist etwas, was uns nochmals zusetzt, weil da zu Recht die Frage gestellt wird, kann es sein, dass du mit deinem begrenzten Erkenntnis und mit dem begrenzten Wahrnehmen von Dingen, dass du Sachen komplett falsch einordnest, auch das Schlechte, was dir begegnet. Dass du einen Widerspruch zu Gott konstruierst, wo gar keiner ist. Und dass du Dinge nicht entdecken kannst, nicht weil sie nicht vorhanden sind, sondern weil Gott sie dir nicht gezeigt hat und sie nur Gott sieht. Und Keller geht weiter. Er sagt, warum sollte es nicht möglich sein, dass es aus der unendlich höheren Perspektive Gottes für alles Böse gute Gründe geben könnte? Wenn Sie einen Gott haben, der groß ist, so groß, dass Sie auf ihn böse sein können, weil er nichts gegen all das Schreckliche im Leben unternimmt, dann haben Sie auch einen Gott, der so groß ist, dass er gute Gründe haben kann, warum er das Böse zulässt, Gründe, die Sie nicht kennen. Auch bei Jakobus. Ist das, was dort passiert, nur böse, nur schlecht? Oder kann es sein, dass in dem Martyrium von Jakobus, in dem Leiden der Christen, etwas Gutes verborgen ist? Etwas, was wir nicht kennen? Etwas, was uns herausfordert, weil wir sagen, für uns ist qua Definition Leiden immer schlecht, Unrecht immer gegen Gott? Ich glaube, dass es ein Wunder ist, ein großes Wunder, dass ich in dem Bösen auch Gutes finden kann. Und es gibt ein klassisches Beispiel in der Bibel, was an der Stelle uns das zeigt, und zwar über eine ganze Lebensgeschichte. Josef, von dem im Alten Testament berichtet wird. Der verkauft wird in die Sklaverei, versklavt ist, erlebt, was falsche Anklagen bedeuten, die ihn Jahre und Jahrzehnte ins Gefängnis bringen. Erleben, wie Menschen ihm so Unrecht tun, nicht nur einmal. Und als dann die Menschen, die für dieses Unrecht verantwortlich sind, vor ihm stehen, dann sagt er ihnen, ihr habt Böse mit mir gedacht. Und ihr hattet die übelsten Absichten. Und Gott, er hat was Gutes daraus gemacht. Für mich diese große Herausforderung bei Jakobus, Kann es sein, dass Gott sagt, da ist doch etwas Gutes in dem Bösen, was ich bewirke, was ich tue? Ist es vielleicht das Geheimnis, was Paulus schreibt? Römer 8, ich lese nach der Übersetzung das Buch. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken, für die, die nach dem vorher schon gefassten Ratschluss Gottes von ihm berufen sind. Alle Lebensumstände zum Guten zusammenwirken? Oder einer, der aus der Neuzeit steht, Dietrich Bonhoeffer, der dieses große Glaubensbekenntnis formuliert hat: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern alleine auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Groß glauben, großes Erwarten. Das heißt, ich erwarte, dass im Bösen nicht nur das Schlechte ist, sondern dass darin auch etwas Gutes verborgen ist, was Gott sieht und ich nicht. Das ist ein größerer Glaube, als zu sagen, Jesus schmeißt die Ketten weg und öffnet die Türen des Gefängnisses. Das ist ein größerer Glaube, als der, der sagt, alles wird gut. Weil das mit einem Gott rechnet, der für uns überfordernd ist, zu groß, aber wir von ihm Großes erwarten dürfen. Das Zweite, Jesus gibt selbst dem Sterben Sinn. Da steht am Anfang der Apostelgeschichte diese grundlegende Aussage, ihr werdet meine Zeugen sein, das sagt Jesus seinen Jüngern. Und es war Petrus an Pfingsten und in der Apostelgeschichte hindurch. Und es war auch Jakobus. Jakobus war Märtyrer. Er war Blutzeuge. Er war der, der Jesus mit seinem ganzen Leben und mit seinem Sterben bezeugt hat in der Öffentlichkeit. Manche von euch haben den Gemeindeabend mit Roland Werner miterlebt. Und er hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben über die frühen Christen. Und vor 2 Wochen konnte ich ihn nochmals an einem Wochenende einen Vortrag von ihm dazu hören. Und dann schreibt er und er berichtet es, dass in der ersten Zeit die größten Evangelisationsveranstaltungen die Hinrichtung der Christen in den Arenen war. Und dann beschreibt er Beispiele, wo Zehntausende von Menschen diesem Schauspiel zuschauen und das, was sie hören, ist das Bekenntnis der Verurteilten zu Jesus, die sich zu ihm bekennen und sagen, wir bleiben bei Jesus, wir ehren ihn mit unserem Leben und mit unserem Sterben und nichts wird uns von diesem Herrn wegbringen. Und sie sehen, wie diese Christen gestorben sind in der Erwartung der Ewigkeit. Und dann ist nachweislich, dass dadurch Menschen zum Glauben gekommen sind, die nie sonst von Jesus gehört hätten. Und auf einmal steht man vor dieser großen Herausforderung, dass man sagen muss, jetzt wird auf einmal das Sterben zum Bekenntnis zur Evangelisation für Jesus. Groß zu glauben und Großes zu erwarten heißt, selbst das, was für uns am schrecklichsten ist, das Martyrium, kann von Jesus diesen Sinn bekommen, dass dadurch er verherrlicht wird. Und es war Tertullian, der Kirchenvater, der bis 220 gelebt hat, der diesen Satz geprägt hat, der bis heute der verfolgten Gemeinde immer wieder Kraft gibt, der sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und was wir erleben, das ist bis in unsere Zeit hinein, dass Menschen, die verfolgt werden im Iran, im Jemen, in Afghanistan, im Sudan, egal wo, in Nordkorea, die ihr Leben für Jesus geben, so etwas sind wie der Same der Kirche in diesen Ländern. Und warum ist dort, wo die größte Verfolgung ist, der größte Aufbruch in den Kirchen? Warum kommen dort die meisten Menschen zum Glauben? Heißt es vielleicht, groß zu glauben und Großes zu erwarten, Jesus, das, was für uns unfassbar ist, ist etwas, was du tust? Und das Dritte, Gott bewahrt nicht immer vor dem Leiden, aber immer im Leiden. Da hat er die Christen gefoltert, Herodes, Jakobus hingerichtet. Und es ist eine Frage, die man oft gar nicht stellt dabei. Woher haben sie die Kraft gehabt, ihren Glauben zu halten? Woher hatten sie die Kraft, dran zu bleiben? Die Christen in den Arenen, angesichts des Todes, zu sagen, und wir halten an diesen Herrn fest. Und ich glaube, dass das Geheimnis ist, dass sie von Jesus festgehalten wurden. Petrus hatte vor dem Leiden bewahrt, zumindest zu dem Zeitpunkt. Später ist er auch als Märtyrer gestorben, war ja nur Lebensverlängerung bei ihm. Jakobus und die anderen Christen hat er in ihrem Leiden bewahrt, festgehalten, hat ihnen den Glauben in ihrem Leben hinein geschrieben und hat ihnen diesen Glauben in ihrem Leben bis zum Ziel bewahrt. Woher hatten sie die Kraft? Nie aus sich selber, sondern durch den Herrn, der mit ihnen war, dort, wo sie hingerichtet wurden, wo sie gefoltert wurden. Und er ihnen diese unerhörte Kraft gibt, die kein Mensch in sich hat. Und wisst ihr, und nicht zu schätzen ist hier, nicht gering zu schätzen ist hier, und die Gemeinde betete Tag und Nacht. Ich glaube nicht, dass sie um Befreiung bei Petrus gebetet haben. Sie haben ja gar nichts erwartet. Und als dann vor der Tür steht, ja, dieses Schauspiel, ja, Petrus ist vor der Tür. Nein, das geht ja gar nicht. Und ja, es ist vielleicht noch ein Engel. Vielleicht haben sie nur gebetet, Herr, verherrliche dich. Sei du ihm nah. Gib ihm die Kraft, den Glauben zu halten. Und ich glaube, das ist für uns ein Auftrag, den wir immer wieder aufnehmen müssen, die wir in Glauben so in Freiheit leben können, für unsere Schwestern und Brüder zu beten, die ihren Glauben in Leiden leben können, unter Verfolgung leben können. Und ich erinnere mich an ein Treffen vor einigen Jahren, ein Bischof aus Nigeria, der berichtet hat von grausamer Verfolgung zu Hause. Und dann wurde er gefragt in dieser Anhörung, es war eine politische Anhörung, was können wir für sie tun? Und der, der die Frage gestellt hat, der hat gemeint, können wir politisch aktiv werden und so. Und da hat er gesagt, das Beste und das Einzige, was sie wirklich tun können, beten sie für uns. Wenn ich nach Hause komme und den Verfolgten sage, in Deutschland sind Christen, die für euch beten, das gibt ihnen die Kraft. Großes Erwarten, Großglauben, das heißt, ich erwarte nicht weniger, dass mitten im Leiden, in Verfolgung, dort, wo es eng wird, Jesus mich durchbringt. Und das Letzte, das Wunder, dass Jesus Frieden mitten in der Bedrängnis gibt, da liest man das so ganz leicht, da liegt Petrus dort angekettet und was macht er? Am Tag in der Nacht vor seiner Verhör, wo er eigentlich den Tod vor Augen hat. Er schläft. Und er schläft so gut, dass es heißt, der Engel tritt ihn in die Seite. Also Engel sind nicht unbedingt immer sanft. Wisst ihr, er schläft dort angesichts dessen, was ihn erwartet an Leid. Das zeigt etwas von dem Frieden, von dem Frieden, den kein Mensch aus sich herausbringen kann, den nur Gott geben kann. Und groß zu glauben, Großes zu erwarten, heißt, Herr, und für solche Situationen erwarte ich genau diesen Frieden. Und ich glaube, wenn das Gott gibt, dann ist es ein Wunder. Ein Wunder, was wir nicht aus uns herausbringen können. Ein Wunder, was in diesem Bild ausgedrückt wird. Uli Grigur hat es ja gemalt, wir haben es draußen hängen. Mosambik. Schreckliche Verhältnisse dort und das Kind schläft, weil es weiß, die Mutter, die mich liebt, trägt mein Leben. Und das ist für mich so ein tiefes Bild geworden. Wenn ich weiß, dass der Vater im Himmel mein Leben trägt, dann kann ich beruhigt schlafen, dann habe ich diesen Frieden. Wir lesen hier diese Geschichte, diese Begebenheit und wir haben die Frage gestellt, was heißt denn jetzt groß glauben, großes Erwarten? Und ich glaube, das Große, was Gott tut, findet sich bei Jakobus noch mehr als bei Petrus. Weil dort Jesus groß handelt, wie wir es nicht erwarten. Und das wird für mich die Herausforderung, dass ich nicht sage, er handelt auf Bestellung. Aber er handelt so, dass es für mich zum Besten ist. Und deshalb kann ich eigentlich nur sagen, ich vertraue dir. Und es kommt einzig auf dich an. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann ist es ja diese Begegnung mit dem, der unser Leben trägt. Und haben wir das Bild vor Augen, dass Jesus sagt, wie sehr ich dich liebe, das habe ich am Kreuz gezeigt. Und wie sehr ich dich auf dem Herzen trage, das habe ich am Kreuz gezeigt, dass ich alles für dich gegeben habe. Und dann zu wissen, dieser Herr, der mein Leben trägt, der verbindet sich ganz fest mit mir. Und er ist es, der mir nahe kommt in seinem Mahl. Der sagt, du bist der, der von mir geliebt ist. Du bist ein Mensch, mit dem ich mich verbunden habe. Und ich bin in allem bei dir, in allem. Und deshalb darfst du das Große erwarten, mir zu begegnen, nicht nur im Mahl, sondern in den alltäglichen Situationen, die dich überfordern. Ich denke, dass das ein Geschenk ist für uns, dass wir Jesus hier so begegnen können, auch mit dem Wissen, dass er der Herr ist, der sagt, ich habe meine Hand auf dein Leben gelegt, du gehörst mir. Und du darfst mit meiner Gegenwart rechnen und ich möchte sie dir zusprechen in meinem Mahl, wo ich dir ganz persönlich begegne. Wir hören jetzt ein Musikstück und danach wollen wir das Abendmahl miteinander feiern.